Bitte schön.
Da wollen wir uns erstmal nach dem Vortrag widersprechen.
Ja. Da wir in der Gnade leben, ist das nicht abhängig von deiner Leistung. Denn sonst bist du im Gesetz. Ja?
Dankeschön. Liebe Brüder, ich muss nun leider auch die Untugend realisieren, dass ich hier in eurer Konferenz wie eine Sternschnuppe erscheine und morgen Mittag wieder von dannen gehe. Aber wenn man noch im Beruf steht, geht das halt nicht anders. Das Thema Paulus und seine Schau von der Gemeinde des Leibes Christi. Dieses Thema kann man in verschiedener Weise anpacken. Man hätte es so machen können, dass nun alles Stellenmaterial aus den paulinischen Briefen, das irgendwie zu diesem Thema in Beziehung steht, nacheinander von uns durchgegangen worden wäre. Es wäre sicher eine sehr lange Stunde geworden. Anders vielleicht auch. Aber ich meine, wir sollten doch heute Abend einmal aufgrund all der Aussagen des Paulus, die wir sicher im Kopf haben und im Herzen, etwas darüber nachdenken, wie denn das gemeint sei, dass die Ekklesia, die herausgerufene Gemeinde Jesu Christi, der Leib Christi ist und sein soll. Und da müssen wir zunächst einmal fragen, wo hat denn dieses Bild vom Leibe Christi überhaupt seinen Ursprung genommen? Wobei wir im Nebenhinein fragen müssen, ob dies überhaupt nur ein Bild sei oder ob nicht eine große Realität dahinter stehe, die wesentlich größer ist als die Realität unseres Körpers mit seinen Organen und Gliedern. Das ist also diesen mystischen Körper Christi, Leib Christi, wirklich und real gibt. Zunächst einmal ist im Neuen Testament bis zur Grablegung Jesu nur vom Leibe Jesu die Rede. Und bis zu seiner Grablegung, beziehungsweise bis zu seiner Himmelfahrt, werden wir nichts hören vom Leibe Christi. Dieser Leib Jesu ist das Instrument des Gehorsams. Er ist zugleich der Tempel Gottes. Jesus hat es ja gesagt, breche diesen Tempel ab und ich werde ihn nach 3 Tagen wieder aufrichten. Dieser sein Leib, der Leib Jesu, war Tempel Gottes, das heißt Offenbarungsstätte Gottes und seines Geistes. Deshalb hat er diesen Leib, der in Gleichgestalt des Blutes und des Fleisches der Brüder ihm gegeben wurde, begrüßt. Als er in die Welt kam, war dieses gleichsam sein letztes Wort nach Hebräer 10, Vater, ich danke dir, einen Leib hast du mir gegeben, bereitet, zugerüstet. Weil dies die einzige Möglichkeit für Jesus war, Gott den Unsichtbaren hier in dieser Welt zu offenbaren, eine sichtbare, hörbare, fassbare Offenbarung des unsichtbaren Gottes zu geben. Und das sagen ja dann die Apostel, wir haben ihn gehört. Wir haben das Wort des Lebens gesehen. Wir haben es betastet. Tempel und Leib sind also zwei Bilder für die gleiche Sache. So wie ein Haupt in seinen Gedanken und Plänen sich offenbart durch seine Glieder, durch die Handlungen des Leibes, und so wie der Eigner des Tempels sich offenbart in dieser seiner Behausung, in diesem Tempel, als seiner Offenbarungsstätte. Deshalb Behausung Gottes und Behausung des Geistes. Jesus konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und schon damals galt, was in Johannes 7 geschrieben steht, von seinem Leibe, dem Leibe des Christus, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das galt auch vom Leibe Jesu, der ja die Fülle des Geistes Gottes trug, die Fülle des Geistes ohne Maß. Dies gilt allerdings zweifach. Dies gilt heute auch von jenem wunderbaren Leibe Christi, zu dem wir als Glieder gehören. Und durch den sich in der Gegenwart der unsichtbare Christus in dieser Welt offenbart. Als durch ein Instrumentarium seiner Glieder auf Erden, als durch einen Tempel, der seine unsichtbaren Gedanken hier auf dieser Erde offenbart und enthüllt. Von der Himmelfahrt Jesu Christi ist nicht mehr vom Leibe Jesu die Rede, sondern vom Leibe Christi im Sinne der Gemeinde der Erstlinge. Nun sind es die Erstlinge aus Israel, aus Juda, aus den Nationen oder Weltvölkern, die diesen Leib Christi als Glieder bilden, die nun den Tempel Gottes bilden. Ihr seid Tempel Gottes. Dies wird in 1. Korinther 3, 16 kollektiv gesagt von der ganzen Gemeinde Jesu Christi. Und dies wird in 1. Korinther 6, 19 bis 20 individuell gesagt von dem Leibe oder Körper eines jeden Glaubensmenschen, der in sich und in diesem Tempel den Heiligen Geist trägt. So möchte ich als erstes Ergebnis Folgendes festhalten. Die Ekklesia der Glaubenden, die Gemeinde der Glaubenden, ist als Leib und als Tempel die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Christus in dieser Welt. Deshalb kann man nach meiner Meinung nicht von einer unsichtbaren Gemeinde reden, ebenso wenig wie man von einem weißen Raben und von einem schwarzen Schimmel reden würde. Denn Leib oder Körper ist immer Darstellung, ist immer Offenbarung, ist immer Aktion, ist immer Handlung. Sonst wäre nicht vom Leibe Christi die Rede, sondern von der Seele Christi oder vom Geiste Christi. Dann müsste gesagt werden, die Gemeinde der Erstlinge ist die Seele Christi. Dann wäre sie unsichtbar. Paulus hat offensichtlich diese Schau vom Leibe Christi gewonnen, als er dort vor den Toren von Damaskus das Wort in hebräischer Sprache hörte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Hier hätte Paulus sagen können, das stimmt gar nicht. Wann habe ich dich jemals verfolgt? Ich kenne dich gar nicht. Aber in diesem Augenblick vollzog sich in seinem Geiste blitzartig der Zusammenschluss zwischen dem Haupte und seinen Gliedern. Er wusste, indem ich hier auf Erden die Jesusgläubigen verfolgt habe, habe ich den Christus verfolgt. Sie gehören zu dem Christus. Der Christus identifiziert sich mit den Glaubenden auf Erden so sehr, dass sie mit ihm gemeinsam einen Leib bilden. Er das Haupt, sie die Glieder. Und dieser Zusammenschluss, der ihm dort in dieser Stunde geworden ist, ist für ihn so real, so wirklich, dass er später die Gemeinde, selbst dann, wenn sie in der Irre geht, den Christus nennt. Etwa in 1. Korinther 1, Vers 13, wo er beklagen muss, dass die Gemeinde zerrissen ist in Spaltungen und Zertrennungen und wo er ausruft, ist denn nun der Christus zerteilt, zerrissen? gespalten. Und er meint die Gemeinde damit. Oder in 1. Timotheus 3, Vers 16, wo er nach der Weltmission der Gemeinde erst die Erhöhung des Christus in Herrlichkeit vollendet sieht, nämlich in der Erhöhung und Vollendung der Gemeinde. Die Himmelfahrt Jesu ist für Paulus nach 1. Timotheus 3 erst dann abgeschlossen, wenn die Gemeinde Jesu Christi in der Herrlichkeit ist. Und deshalb steht der Ausspruch, er ist erhoben in die Herrlichkeit, nach dem vorherigen Ausspruch, von ihm wird verkündet in der ganzen Welt. Das Zweite, es hat seit den Tagen der Apostel immer wieder eine Einengung dieses wunderbaren Leibesgedankens gegeben, im Sinne einer Elite innerhalb der Gemeinde. Und zwar merkwürdigerweise immer wieder unter Berufung auf den Apostel Paulus. Vielleicht deshalb, weil gerade dieser Apostel eigentlich am deutlichsten und fast allein zu diesem Gedanken des Leibes Christi Stellung nimmt. Versuche einer Einengung des Leibesgedankens auf eine Elite. Das beginnt bereits in Damaskus. In 2. Korinther 11, Vers 33 sagt Paulus einmal, ich möchte mich meiner Torheit, meiner Schwachheit rühmen. Als er dort in Damaskus kurz nach seiner Wendung zu Christus hin verfolgt wurde von dem König Aretas, entfloh er diesen Verfolgungen, indem er von den Jüngern in einem Korbe über die Mauer herabgelassen wurde, über die Stadtmauer von Damaskus, offensichtlich aus einem dort angebauten Hause. Bisher hat man diese Schwachheit des Paulus immer in seiner Flucht gesehen. Das mag wohl auch sein. Eigenartigerweise steht dort aber im Grundtext, seine Jünger ließen ihn hinab. Seine Schüler. Ich stelle die Frage, ob Paulus in den ersten Wochen und Monaten der Nachfolge etwa versucht hat, in jüdischer Weise eine rabbinische Lehrschule zu gründen. Etwa im Sinne der Lehrschule des Rabbi Gamaliel oder des Rabbi Hillel, Lehrschulen, die oft miteinander verfeindet waren. Das hat es im Judentum gegeben. Seine Jünger ließen ihn herab. Was soll das anders bedeuten? Paulus sagt später, Torheit, Schwachheit, Narrheit. Und ich glaube, er ist korrigiert worden durch den Herrn. Und seitdem laufen seine Linien völlig anders. Der allerstärkste Antipaulinist ist Paulus selbst. Wir wollen dazu einmal lesen, 1. Korinther 3, 3 bis 5. Denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, dann ist das eine gute Losung, würden wir sagen. Wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Wer ist denn Apollos? Wer ist Paulus? Diakonen, Diener, durch welche ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden ausgeteilt hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Vers 21 bis 23 noch dazu. So rühme sich denn niemand der Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas. Es sei Welt oder Leben oder Tod. Es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer. Ihr aber seid des Paulus. Nein, unerhört. Ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Die Apostel, auch ein Paulus, stehen untergeordnet als Diakonen des Leibes Christi da und völlig gleichberechtigt nebeneinander. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, Paulus ist der stärkste Antipaulinist, den es im Neuen Testament überhaupt nur gibt. Dazu noch das Wort 1. Korinther 1, Vers 12 bis 13 oder 11 noch mit. Denn es ist mir von euch kund geworden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich sage aber dieses, dass ein jeder von euch eine Parole hat. Der eine, ich bin des Paulus. Der andere, ich aber des Apollos. Wieder ein anderer, ich aber des Kephas. Ich aber des Christus. Offensichtlich eines Christus, der es nicht nötig hat, zu seiner Offenbarung und zu seinem Dienst Apostel zu haben. Denn auch diese Parole lehnt Paulus ab. Und er ruft hier aus, ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf Paulus Namen getauft worden? Und in diesem Zusammenhang dankt er Gott dafür, dass er nicht viele getauft hat. Man könnte sonst daraus die falschen Folgerungen ziehen. Ich möchte diesen Punkt zusammenfassen durch Epheser 3, Vers 4 bis 8, das wir jetzt nicht lesen wollen. Wir können das nachlesen. Dort wird in aller Deutlichkeit davon gesprochen, dass das große Geheimnis der Erstlingsgemeinde als des Leibes Christi, der auch aus den Erstlingen der Weltvölker gebildet wird, allen seinen heiligen Aposteln und Propheten enthüllt ist. Das müssen wir ganz neu ernst nehmen. Jedoch es wird auch gesagt, dass dieses Geheimnis durch Paulus speziell und profiliert verkündigt wird. Und hierin ist Paulus das auserwählte Rüstzeug, der Vollender des Wortes Gottes. Hier liegt seine Sonderrolle. Also noch einmal, das Geheimnis der Gemeinde des Leibes Christi ist allen heiligen Aposteln und Propheten enthüllt. Doch wird es durch Paulus speziell und profiliert, verkündigt und herausgestellt. In 1. Korinther 12, Vers 27 steht das Wort, ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Dort steht nicht geschrieben, ihr aber gehört zur Leibesgemeinde. Und da meine ich nun doch, wir müssten, jedenfalls wenn es um Lehrbegriffe geht, ein Muster gesunder Worte haben. Sie werden an keiner einzigen Stelle des Neuen Testamentes den Begriff Leibesgemeinde finden. Und nun müssen wir nachdenken. Wenn ich von einer Methodistengemeinde rede, dann ist damit eingeschlossen, dass es auch andere Gemeinden gibt. Denn sonst könnte ich nicht denominativ in solcher Weise von der Methodistengemeinde sprechen. Wenn ich von der Leibesgemeinde spreche, etwa in dem Sinne, ihr gehört zur Leibesgemeinde, ich gehöre zur Leibesgemeinde, dann unterstelle ich damit, dass die Ekklesia des neuen Bundes, die Ekklesia der Erstlinge, geteilt ist, in eine Leibesgemeinde und vielleicht noch andere Gemeinden, etwa eine Reichsgemeinde. Und das hat man denn auch getan. Die Aussage, ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit, ist in keiner Weise elitär gemeint, sondern ontologisch. Das heißt, es ist eine Aussage über das Wesen, über die Aufgabe, über den Sinn und über die Funktion der Gemeinde Jesu Christi auf Erden. Diese Gemeinde ist keine Elitegemeinde. Es gibt auch in diesem Leibe nicht noch Elitestufen etwa von Innengliedern und Hauptesgliedern. Nebenbei gesagt, diejenigen, die dies erfunden haben, gehörten zur Elite immer dazu. Das ist mir auffällig. Es hat noch keiner gesagt, ich aber gehöre zu den allergeringsten Gliedern des Leibes Christi, wenn es auch diese wunderbare Elite geben mag. Nebenbei gesagt, wer hat die größte Herrlichkeit? Die geringsten und unanständigen Glieder des Leibes umgibt der Herr mit umso größerer Herrlichkeit. Ihr aber seid Christi Leib, das heißt die Ekklesia der Erstlinge, die Gemeinde Jesu Christi auf Erden, verwirklicht sich nur im Sinne Gottes, im Sinne Jesu und im Sinne des Heiligen Geistes, wenn sie sich in dieser operativen Weise verwirklicht, als Leib des Christus, der hereinwirkt in diese sichtbare Welt, als das Offenbarungsorgan des unsichtbaren Christus in dieser Welt. Und so erfüllt diese Gemeinde nach den Aussagen des Paulus ihr Wesen, ihre Aufgabe, ihr Hiersein am deutlichsten. Ich möchte im Nebenhinein erwähnen, dass gerade der Epheserbrief nicht nur vom Leibe spricht für die Gemeinde der Erstlinge, sondern er nennt sie auch die neue Menschheit. Die Glieder dieser Gemeinde werden die Bürger eines Reiches genannt im Epheserbrief. Gottes Hausgenossen, ein Tempelbau, eine Behausung Gottes im Geiste, das Pleroma oder die Vollgestalt Jesu Christi. Drittens, Aufgabe, Wesen und Wachstum der Gemeinde des Leibes Christi in der Gegenwart. Dazu einige Vorbemerkungen. Der größte Teil des Christusleibes ist bereits in jener Wolke der Zeugen offensichtlich in irgendeiner geheimnisvollen Weise bei dem Herrn. Paulus macht zumindest Andeutungen dazu. Und der kleinste und geringste Teil des mystischen Leibes Christi ist noch auf Erden. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Über die Gegenwart dieses Leibes der Gemeinde muss man mit Paulus sagen, nach 2. Korinther 10, Vers 10, die Gegenwart des Leibes ist schwach. Wer nach einer idealen Leibesgemeinde sucht oder diese ideale hundertprozentige Leibesgemeinde immer wieder herausstellt, hat noch nicht begriffen, dass sie nichts anderes ist als die Summe ihrer Glieder und dass auch er als schwaches, sündiges Glied zu dieser Gemeinde dazugehört. Wenn wir das begriffen haben, dann wissen wir etwas und akzeptieren das auch, dass die Gegenwart der Gemeinde des Leibes Christi durch Schwachheit gekennzeichnet ist. So wie die Gegenwart des Leibes, des irdischen Leibes des Apostels Paulus. Und so gewinnt auch das Wort in 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27 eine größere Bedeutung, wo Paulus zunächst von sich selbst sagt, ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht, nachdem ich andere als Herold in die Kampfbahn des Glaubens gerufen habe und sie auf die Regeln der Wettspiele vereidigt habe, selbst disqualifiziert und verwerflich werde. So gewinnt dieses Wort von der Leidenschaft des Apostels Paulus in der Heiligung einen größeren Stellenwert, wenn wir es auf Christus beziehen, der das Gleiche tut, der seine Glieder, seinen Leib durch Züchtigung und Leiden und Drangsale in die Knechtschaft führt und diesen Leib erzieht, damit er, der Gotteskämpfer, am Ende der Zeiten einmal verherrlicht dastehe und nicht verwerflich. Aufgabe der Ekklesia in der Gegenwart ist die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Christus in dieser Welt, als Tempel und als Leib. Dazu gehört wesentlich die Darstellung der Charakterzüge und des Wesens Gottes und Christi. So wie es in 1. Petrus 2, Vers 9 heißt, dass wir die Tugenden, die Wesenszüge, den Charakter dessen verkündigen sollen, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Endziel der Aufgabe und des Zeugnisses der Gemeinde Jesu ist die Verherrlichung Jesu Christi, so wie es auch das Endziel aller Aufgaben des Heiligen Geistes ist, nach Johannes 16. All das, was der Heilige Geist tut in dieser Welt, gipfelt in jenem letzten, alles entscheidenden Punkt, dass er ihn, den Christus, verherrliche. Dazu ist auch die Gemeinde des Leibes Christi da, als die sichtbare Offenbarung des unsichtbaren Christus in dieser Welt. Dazu zwei Zitate. In einer Schrift, der Heilige Geist und die Leibesgemeinde, die manche von uns vielleicht noch kennen, wurde Folgendes gesagt: Für die Wesensart dieser Leibesgemeinde gibt es auf Erden keine Darstellungsform. Jeder Versuch, ihre Glieder hier auf Erden dennoch in Form einer Gemeinschaft oder sonst wie darzustellen. Sonst wie, das sind dann die Hauskreise, nicht? Ist der beste Weg, um sie zu töten und der Versuch, sie aus ihrer himmlischen Position herabzuziehen und zu entwürdigen. Die Gemeinde ist zurzeit nur den Himmelswelten sichtbar. Was ist das doch für ein Fehlgriff? Auch für ein gedanklicher Fehlgriff. Ich meine, Ralf Luther habe es in seinem neutestamentlichen Wörterbuch besser getroffen, wenn er Folgendes ausgeführt hat: Die Gemeinde ist sichtbar. Als der Leib Christi ist die Gemeinde eine sichtbare Größe. Der Geist Christi ist unsichtbar, sein Leib aber sichtbar. Jesus nennt die Gemeinde die Stadt auf dem Berge, die ihrem Wesen nach nicht verborgen bleiben kann. Er sagt, ihre Einheit solle von der Welt wahrgenommen und dadurch seine göttliche Sendung erkannt werden. Ein unsichtbarer Leib ist ein hölzernes Eisen. Die Gemeinde soll das Organ sein, durch das Christus hineinwirkt in diese höchst reale Welt. Hier auf Erden, wo die Tatsachen hart im Raume sich stoßen, hat die Gemeinde ihre Aufgabe. Da muss sie freilich ein ganz massives, tatsächliches, sichtbares und greifbares Gebilde sein, um diese Aufgabe durchzuführen. Sie muss eben Leib sein, Körper. Sagen, die wahre Gemeinde müsse ihrem Wesen nach unsichtbar sein, heißt auf ihre Aufgabe in dieser Welt überhaupt zu verzichten. Aufgabe der Ekklesia ist in der Gegenwart weiterhin ihr Selbstaufbau in Liebe, das Wachstum des Leibes Christi. Dazu nun eine entscheidende Stelle aus 1. Korinther 12. Ich darf, ehe ich zu lesen beginne, auch einmal die absurde Idee hier wenigstens nennen, dass man gemeint hat, diese Briefe wie der Korintherbrief gehören ja zu den ersten Briefen, zu den sogenannten Vorbereitungsbriefen des Paulus. Und der Leib in den Korintherbriefen sei ein anderer Leib Christi als der Leib Christi, von dem Paulus im Epheserbrief rede. Ich nenne dies einen absurden Gedanken, denn sowohl der erste Korintherbrief als auch der Epheserbrief sprechen von einem Leibe Christi auf der grundsätzlichen Basis des einen Geistes Jesu. Wenn man zwei Leiber Christi konstruieren will, dann bitte, dann sollte man auch so ehrlich sein und sollte von zwei Geistern Christi sprechen und von zwei verschiedenen Häuptern. Das eine Haupt garantiert den einen Leib, von dem Paulus Zeugnis ablegt, sowohl in seinen frühen Briefen wie in seinen späten Briefen. Seit wann gibt es nämlich diesen einen Leib? Epheser 2 gibt uns in aller wünschbaren Deutlichkeit darüber eine Antwort. Diesen Leib hat der Christus am Kreuze hängend in sich selbst als die neue Menschheit erschaffen. Vom Tode Jesu ab gibt es den Leib der Gemeinde der Erstlinge, gibt es die neue Menschheit. Das ist der Stichpunkt, nicht der Epheserbrief. Das Wirken Jesu ist maßgebend für die Konstitution des Leibes Christi, nicht das Wirken des Apostels Paulus. Christus hat den Leib Christi erschaffen, in sich selbst am Kreuze hängend. Paulus hat ihn verkündigt als das auserwählte Rüstzeug. Und nun 1. Korinther 12, zunächst einmal 4 bis 13. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber derselbe Geist, ich ergänze, der die Gnadengaben setzt und hervorruft. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten, aber derselbe Dienstherr, ich ergänze, der diese Dienste gesetzt hat. Ein Herr, ein Haupt, ein Geist, im Leibe Christi aber, weil er Leib ist, Verschiedenheiten. So wie unser Körper ganz verschiedene Organe mit ganz verschiedenen Aufgaben hat. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber derselbe Gott, der das Ganze, nämlich das Ganze des Leibes Christi, in jeder Beziehung bewirkt. Tapanta ist hier nicht das Weltall, sondern das Gesamte, das Ganze des Leibes Christi. Dieser wunderbare Gesamtorganismus, der die Einheit Christi darstellen soll in der Verschiedenartigkeit. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Den einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geiste, einem anderen aber Glauben aufgrund desselben Geistes, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen, aufgrund desselben Geistes, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Prophezeiung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Alles dieses aber bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Ich füge hinzu, nicht wie wir wollen, in irgendeiner gut gemeinten Gemeindemethodik oder Psychologie der Menschenführung oder in irgendeinem gut gemeinten Programm zur Weltevangelisation. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele sind, ja ich möchte sogar sagen, weil sie viele sind, einen Leib bilden, also auch der Christus. Bis hierhin zunächst einmal. Dieses Kapitel ist oft besprochen worden und ich muss es leider immer wieder erleben, auch in Gemeinden wie der Brüdergemeinde, die es buchstabiert seit den Zeiten der Väter, dass es nicht verstanden worden ist. Es muss entsetzlich schwer sein, diesen Gedanken zu fassen, dass die Einheit des Geistes und des Hauptes dieses Leibes nicht gestört wird durch die Verschiedenheit der Gnadengaben, Aufgaben, des Wachstums und des Reifestandes, sondern dass diese Einheit geradezu dadurch erst bewirkt wird. So wie die Einheit unseres Leibes seine Gesundheit, sein Wachstum bewirkt wird durch die Organfunktion so verschiedener Organe, wie wir sie nun einmal haben. Herz und Niere und Magen und Leber und Gehirn und was es sein mag. Sie arbeiten in einem gesunden Körper niemals gegeneinander, sondern kooperativ zueinander hin, in einem wunderbaren wechselseitigen Verbund. Aufgrund des einen Geistes, aufgrund der Steuerung, die von unserem Gehirn ausgeht. Unterschiede innerhalb der Ekklesia dürfen wir darum nicht in verschiedenen Erwählungslinien, Eliten suchen, sondern in verschiedenen Wachstums- und Reifestufen, in verschiedenen Gnadengaben und verschiedenen Führungen durch den einen Geist. Das ist außerordentlich wichtig. Das Haupt, das zuerst herausgeboren wird, wird zu den Füßen, die zuletzt ausgeboren werden, nicht sagen, ich bedarf eurer nicht. Da wird nichts abgehängt vom Leibe Christi, der Ekklesia Gottes. Und vielleicht gehören wir zu jener letzten Generation der Füße, die als letzte ausgeboren wird in die Herrlichkeit hinein. Wir dürfen froh sein, dass das Haupt nicht sagen wird zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Ich bedarf eurer nicht. Die Gemeinde ist Leib. Die Gemeinde funktioniert als Leib. Die Gemeinde ist Leib Christi nicht in einer statischen, feststehenden Weise, im Sinne einer Ideologie, im Sinne einer Theorie, sondern im Sinne einer heiligen Dynamik, eines heiligen Werdens, das freigesetzt worden ist durch den Heiligen Geist, der diese Gemeinde steuert, der durch immer wieder neue Impulse die Glieder des Leibes erregt und anregt zu jener wunderbaren wechselseitigen Befruchtung und Harmonie, zu jenem Wachstum, zu jenem Selbstaufbau in Liebe, von dem Paulus auch spricht. Und so ist die Gemeinde eine Funktionseinheit im Sinne zusammengehöriger Organfunktionen. Einheit in der Verschiedenheit, das heißt natürlich nicht Pluralismus der Meinungen. Das heißt nicht, dass in der Gemeinde Jesu jeder behaupten kann, was er will. Dass jeder nach seiner Fasson selig werden kann. So ist dies nicht gemeint. Einheit in der Verschiedenartigkeit heißt Einheit des Geistes und der Gesinnung und der Ziele und der Grundlinien in der Verschiedenartigkeit der Darstellung, der Gnadengaben, der Führung und des Wesens. Es gibt verschiedene Glieder. Wenn das nicht so wäre, dann wäre die Gemeinde leichter zu handhaben. Und das tut man oft in der Gegenwart. Da bildet man den einen Nenner. Entweder den einen Nenner einer Erkenntnisgemeinde, wo die Zugehörigkeit zur sogenannten Leibesgemeinde auf der Grundlage einer Erkenntnis erwächst, einer gemeinsamen Erkenntnis, oder man sucht den einen Nenner einer Zustimmung zu Glaubenssätzen einer Denomination, oder man sucht den einen Nenner in einer Methode oder in einem Programm der Evangelisation. Und dann sollen alle Glaubenden, gleichgültig, was sie für eine Gnadengabe haben, gleichgeschaltet werden. Das klappt prima bei einem Roboter. Ein Roboter hat ein Programm. Und deshalb gibt es in den Gemeinden der Gegenwart so viele Programme. Ein Programm jagt das andere. Diese Roboter sind außerordentlich leistungsfähig. Sie können in Bruchteilen von Sekunden millionenfach mehr leisten als ein genialer Mathematiker. Die Dinge werden immer erstaunlicher. Je kleiner die Computer werden, umso leistungsfähiger werden sie. Und vielleicht ist bald die Grenze zur Metaphysik überschritten. Ein Roboter ist wirklich etwas Ideales. Er wird nicht krank. Man braucht ihn noch nicht einmal zu füttern, es sei denn mit Programmen.
Er kann auch mal falsch rechnen.
Ja, sicher, wenn er falsch programmiert ist. Das ist aber nicht der Leib. Das ist nicht der Leib Christi. Der Leib, der schwach ist. Der Leib, der oft krank ist. Der Leib, in dem es nach der Aussage des Paulus auch ein Krebsgeschwür geben kann. Ihre Lehre hat um sich gefressen wie ein Krebsgeschwür. Mit Auswirkungen auf den ganzen Leib. Und darüber sind wir uns doch im Klaren. Das, was an einem Gliede und in einem Gliede geschieht und was durch dich und durch mich als einem Gliede am Leibe des Christus geschieht, bleibt nicht ohne Auswirkung auf die anderen Glieder des Leibes Christi. Es steht nicht nur geschrieben, wenn ein Glied weint, dann trauern alle mit. Wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich alle mit. Sondern es gilt auch das andere, dass wir niemals privat sündigen, den Herrn und sein Wort und die Gemeinschaft vernachlässigen, sodass wir es lediglich privatim zu verantworten hätten. Sondern wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir eine Verantwortung tragen für das Ganze des Leibes Christi und für andere Glieder. Und diesen Gedanken von dem Roboter, den hat Paulus schon gekannt. Von dem Hochleistungsauge, das in den Weltraum hinaushorcht, bis an die Grenzen des uns heute bekannten Weltraumes und Dinge erfasst, die wir niemals erfassen könnten mit unseren Augen und auch mit den stärksten Teleskopen nicht. Lesen wir 1. Korinther 12 von Vers 13 an. Denn auch aufgrund eines Geistes sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Und weil das so ist, gehören sie auch alle zu einem Leibe. Und da können Juden herkommen, die an den Messias Jesus glauben und können tausendmal behaupten, sie gehörten nicht zum Leibe. Sie gehören doch zum Leibe Christi. Wenn anders sie denselben Geist Jesu Christi empfangen haben, den auch wir empfangen haben. Das ist eindeutige Lehre der Heiligen Schrift. Das kann man drehen und wenden, wie immer man will. Dieses Wort ist in aller Klarheit geschrieben worden. Sowohl Juden als Griechen, sowohl Sklaven als Freie gehören zu dem einen Leibe. Warum? Weil sie mit dem einen Geiste gedrängt wurden. Und da darf ich nun kühn behaupten, aus diesem Grunde war auch Kephas, Petrus, Leibesglied. Wenn das nicht so wäre, dann müssten wir allerdings auch sagen, Petrus habe einen anderen Geist empfangen als Paulus. Dann wären wir logisch. Und dann könnten wir sagen, er habe nicht zum Leibe Christi gehört. Vers 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leibe. Ist er deswegen nicht von dem Leibe? Und wenn das Ohr spräche, Weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leibe. Ist es deswegen nicht von dem Leibe? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Man stelle sich das einmal vor, surrealistisch, nicht? Ein Riesenauge auf zwei Füßen, das da durch die Weltgeschichte wandert. Wenn ganz Gehör, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt. Dazu gehört eine Gesetzmäßigkeit des Geistes des Lebens. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leibe, wie es ihm wohlgefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo bliebe dann der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Und nun müssen wir allerdings auch sagen, was ist denn eigentlich die Grundlage zur Gliedschaft und zur Leibeszugehörigkeit? Dass ich sagen kann, ich bin ein Glied an dieser Gemeinde, an dieser wunderbaren Gemeinde des Leibes Christi. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Grundlage dafür ist niemals die gleiche Erkenntnis. Da können Sie suchen, solange Sie wollen. Sie werden keine zwei Menschen finden, die genau die gleiche Erkenntnis haben. Auch nicht in einem winzigen Kreis, der sich selbst einen Papst geschaffen hat. Und wo man dann sagt, wir wollen nur diesen Bruder hören und alles, was er sagt, ist richtig. Und wir leben nur von ihm. Schlimm wird es allerdings dann, wenn er stirbt. Wir sind noch nicht einmal einer Erkenntnis mit uns selbst. Das wäre ja schlimm, wenn wir nach 20 Jahren oder 30 Jahren des Dienstes und der Nachfolge Jesu und der Prägung durch den Heiligen Geist nicht einen Zuwachs der Erkenntnis hätten, auch einen Wandel in der Erkenntnis durch diesen Geist, der uns hineinführt. Es ist ja gerade der Paulus, der uns im Epheserbrief sagt, dass wir die aller Erkenntnis übersteigende Liebe Christi und den unausforschlichen Reichtum Christi erkennen können. Was für ein Paradox. Die aller Erkenntnis übersteigende Liebe Christi und seinen Reichtum können wir erkennen. Zusammen mit allen Heiligen. Die Gesamterkenntnis hat nur der ganze Leib Christi. Wenn ich Glied bin und wenn ich die Tatsache, dass ich Glied bin, voll bejahe und mit allen Konsequenzen, dann muss ich auch bejahen, dass ich nur ein Glied bin und dass ich infolgedessen ergänzungsbedürftig bin durch andere Glieder. Sonst werde ich zum Roboter und mache mich selbst zum Roboter. Wer behauptet, er habe die rechte, ganze, volle Erkenntnis, ist ein Lügner und führt andere in die Irre. Noch einmal, die ganze wunderbare Erkenntnis Christi Jesu hat der ganze Leib, auch jener Teil des Leibes gehört dazu, der bereits in der Wolke der Zeugen ist. Grundlage für die Gliedschaft am Leibe Christi ist nicht die gleiche Erkenntnis, sondern der eine Geist. Das ist die wesentliche Frage, sind wir Träger des Heiligen Geistes, sind wir neu gezeugt von oben durch diesen Geist, dann sind wir Glieder am Leibe Christi. Und sei unsere Erkenntnis noch so mangelhaft, noch so bruchstückhaft. Das ist die individuelle Grundlage. Und dann gibt es noch eine heilsgeschichtliche Grundlage. Grundlage für die Gliedschaft am Leibe Christi und des Leibes Christi überhaupt ist der Tod Christi am Kreuz, wo er nach Epheser 2 die eine neue Menschheit in dem einen Leibe erschaffen hat. Von dort an läuft der Leib Christi. Von dort an sind wir Glieder geworden. Mit ihm gestorben, mit ihm lebendig gemacht, mit ihm auferweckt aus den Toten. Und so werden durch die ganze gegenwärtige Weltzeit hindurch Erstlinge aus allen Völkern, auch aus Juda und Israel, vom Geist herausgerufen, dem Leibe Christi angegliedert und zu Zeugen von Jesus, um ihn und den Vater zu verherrlichen. In dieser Beleuchtung ist der Leib Christi auch nicht ein Gegensatz zum Reiche Gottes. Und wir wollen hinzufügen, Reich Gottes ist der übergeordnete Begriff und ist nicht gleichzusetzen mit dem tausendjährigen Reiche des Messias. Sondern wir müssen sagen, der Leib Christi ist ein wesentlicher Bestandteil des Reiches Gottes und der heilsgeschichtlichen Vollführung der Absichten und der Pläne Gottes. Leib Christi und Reich Gottes sind kein Gegensatz. Lesen wir nicht im Kolosserbrief, dass wir dem Vater mit Freuden Dank sagen sollen, der uns herausgerissen hat aus der Vollmacht der Finsternis, der uns angepasst hat, damit wir fähig würden, teilzunehmen an dem Erbteil der Heiligen in dem Licht, und der uns hineinversetzt hat in das Königtum des Sohnes seiner Liebe. Der Leib Christi ist als Geistesträger in einem Kosmos, der noch im Bösen liegt, Säule und Grundfeste des Wesenhaften, Säule und Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15. So wie es Paulus auch einmal in Philipper 2 sagt, dass wir die Glieder des Leibes Christi in einem verwirrten und verdrehten Geschlecht inmitten der Finsternis dieses Kosmos scheinen als Himmelslichter, darstellend das Wort des Lebens, ihm zum Ruhm auf den Tag Christi. Geistesträger, was muss das für den Vater sein, dass es hier auf diesem Planeten Erde Menschen gibt? Auf diesem Planeten, der noch in dem Bösen liegt, wie ein Kind in einer Schwangeren. Dass es Menschen gibt, die Träger des Heiligen Geistes sind und die der Vater als Lichtträger und als Lichtpunkte sieht in diesem Kosmos. Und deshalb die Gemeinde als Ganzes Säule und Grundfeste des Wesenhaften. Da hat Gott alles deponiert durch den Heiligen Geist, was für die Gegenwart überhaupt notwendig ist. Für das Wachstum und die Ausreife dieses Leibes bis hin zur Vollendung. Und wenn es nicht zur Entfaltung kommt, dieses große Potenzial, dann liegt es vielleicht an mir oder an dir, dass wir diesem Geist so wenig Raum geben. Niedergelegt hat er die Gabe des Geistes, das Charisma in uns allen. Auf dieser Linie läuft es auch, wenn Paulus in Epheser 3, Vers 18 sagt, dass in der Gegenwart des Leibes Christi, den Fürstentümern und Gewaltigen in der Himmelswelt, die Weisheit Gottes in einer buntfarbigen Weise dargestellt wird. Nicht etwa in der Weise, dass wir diesen Mächten und Gewaltigen des Satans Weisheitsvorträge halten, Referate über irgendwelche biblischen Themen, sondern in einer ganz anderen Weise. Weisheit Gottes hat sich enthüllt, als der Jesus von Nazareth an das Kreuz angenagelt worden ist. Und als die Mächte und Gewalten meinten, sie hätten ihn, den Schöpfer des Welten, als ein und für allemal zur Strecke gebracht und damit die Liebesabsichten Gottes, und als aus diesem ihrem größten Triumph ihre größte Niederlage wurde, wo Gott die Weisen fing in seiner Weisheit. Da sind sie entwaffnet worden, und genauso geht es bei der Gemeinde Jesu, die in der Gegenwart im Zeichen des Kreuzes läuft, in der Übernahme der Leiden, der Drangsale, der Anfechtungen und der Nöte. Auf diesem Exerzierplatz des Kreuzes von dem Paulus sagt, wir alle werden getötet den ganzen Tag wie Schlachtschafe, wird den Mächten und Gewalten offenbar, dass sie tun können, was immer sie wollen, und dass es denen, die Gott wirklich lieben und die berufen sind nach dem Vorsatz Gottes, nur zu dem einen Guten dienen kann, dass das Bild des Erstgeborenen der Söhne in ihnen, den Nachgeborenen, ausgestaltet wird. Auf diese Weise lernen sie ein zweites Mal die Weisheit Gottes kennen, wieder über das Kreuz, über das Kreuz der Gemeinde des Leibes Christi. Und das ist das andere. Wir sind alle etwas verführt von Psalm 23, der uns in einer langen Predigtradition zu einer Idylle gemacht worden ist. Und da hängen ja dann auch die Bilder von dem guten Hirten mit seinen blonden Locken und den Schäflein, die von ihm geleitet werden. Aber da heißt es in diesem Psalm auch: Und wenn ich durchwandern müsste die Todesschattenschlucht, du bist bei mir, dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. Es ist im Sinne dieses wunderbaren Psalms 23, wenn Paulus sagt, wir alle sind den ganzen Tag geachtet wie Schlachtschafe. Das Kreuz ist die elementare Verwirklichungsgrundlage der Gemeinde des Leibes Christi. Auf dieser Basis erfolgt die Verkündigung der Weisheit Gottes an die Mächte, die Fürstentümer und die Gewaltigen. Ich darf noch einige wenige Sätze sagen zur Zukunft des Leibes Christi. Wir haben von der Gegenwart gesprochen. Diesem Leibe Christi ist eine wunderbare Zukunft eröffnet. Viele Söhne werden nach dem Gottesprogramm zur Herrlichkeit geführt. Die nachgeborenen Söhne werden in das Bild des erstgeborenen Sohnes Gottes hineingeführt. Christi Himmelfahrt wird vollendet in der Auferweckung, Verwandlung und Entrückung der Gemeinde Jesu, in der Vereinigung der letzten Generation der Glaubenden mit dem Haupte und mit der Zeugenwolke. Dann ist der Leib Christi in seiner Vollgestalt vorhanden. Und er bildet dann das Pleroma Christi, die Fülle Christi, nicht die Ergänzung Christi, wie oftmals gesagt wird. Wir können Christus nicht ergänzen. Es ist nicht so, als habe er einen Mangel, der durch uns aufgefüllt werden müsste, sondern dieses Wort Pleroma heißt etwas ganz anderes. Christus dehnt seine Vollgestalt aus in diese Welt und bildet seinen Leib. Vom Haupte her wächst dieser Leib und wird dieser Leib herausgeboren. Und dieser Leib ist sein Pleroma, seine Vollgestalt. Das kommende Gericht vor dem Throne Jesu, das ein letztes Reinigungsgericht sein wird und wahrhaftig nicht nur ein Preisgericht, wird dazu dienen, dass er die Gemeinde vollendet, ohne Flecken und Runzeln, vor dem Throne Gottes darstellen kann, in herrlicher Schönheit als das Kunstwerk, das er berufen hat vor Grundlegung der Welt. Nebenbei gesagt, die Gemeinde Jesu ist nicht etwa nur eine Verlegenheitslösung, eingetreten durch die Verstockung Israels, sondern ist berufen vor Grundlegung der Welt, ehe es überhaupt ein Volk Israel gegeben hat. Das müssen wir auch einmal sagen. Das Ziel dieser Vollendung der Gemeinde des Leibes Christi ist wiederum die Verherrlichung Jesu. Jesus will verherrlicht werden in seinen Heiligen, bewundert werden in allen denen, die geglaubt haben. 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Oder wie es Epheser 2, Vers 7 sagt, dass der überschwängliche Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in kommenden Äonen oder Zeitaltern an uns ausgestellt oder dargestellt werden soll, wie an Musterexemplaren auf einer Messe. Dann sind wir Modelle der Gnade Jesu. Das Vollendungsziel der Gemeinde Jesu ist auch die Teilnahme an allen Christusämtern und an allen Vollendungsmaßnahmen des Planes Gottes, die durch uns ausgeführt werden, auch wenn sie in ihm, dem Christus, Ja und Amen sind. Und wir werden teilnehmen an allen Vollendungsaufgaben des Christus. Die Gemeinde Jesu hat eben nicht nur himmlische Aufgaben in der Zukunft. Sie wird eben nicht nur Engel richten, nach 1. Korinther 6, sondern auch die Welt. Und wenn es einmal heißt, wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein, dann bin ich gewiss, dass wir als der Leib des Christus, als der Leib des Messias, als der Leib des Bräutigam auch dabei sein werden, wenn das Israel Gottes vollendet wird und in die Wiedergeburt geführt wird im Reiche des Messias. Unsere Aufgaben liegen nicht nur im Andromeda-Nebel, sondern auch auf Erden, denn, das ist die biblische Begründung, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Als der Leib des Christus, es kann auch gar nicht anders sein. Das Haupt wird sich nach der Vollendung der Gemeinde niemals mehr von seinem Haupt, von seinem Leibe trennen. Das Ziel der Vollendung der Gemeinde des Leibes Christi ist die Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes, die der Gesamtschöpfung enthüllt werden soll und vermittelt werden soll. Christus als das Haupt des Leibes der Gemeinde will zum Haupte des ganzen Alls werden. So sagt es der Epheserbrief. Christus als das Haupt des Leibes der Gemeinde will in der gleichen Weise, wie er jetzt schon und in der Zukunft das Haupt des Leibes der Gemeinde ist, zum Haupte des ganzen Alls werden. Ich schließe mit einem Wort von Adolf Schlatter. Der Söhne mitherrschen mit dem Christus besteht nicht im Krönlein tragen und im Hafen schwingen, sondern darin, dass sie im Auftrage Christi die erlangte Freiheit und Herrlichkeit der gesamten Schöpfung bringen wird. Amen.
Ich hätte eine Frage kurz. Wie sieht nun dein Alltag in Altena-Dahlen aus, wenn du von verschiedenen Erkenntniskreisen gesprochen hast? Wie gelingt dir das nun, da die Kontakt zu halten? Verschiedenen Erkenntniskreisen, wie sieht das in Praxis aus? Gelingt das dir?
Ja, wie soll ich das sagen? Ich gehöre zu einer Gemeinde, zu einer sehr lebendigen Gemeinde, die auch missionsaktiv ist. Und ich habe auch manche Not in dieser Gemeinde, wie es wohl keine Gemeinde geben wird, wo es keine Not gibt. Aber ich erkenne dankbar an, dass die Brüder, auch die ältesten Brüder, vornehmlich die Liebe als die Grundlage der Gemeinde anschauen und deshalb mich tolerieren und tragen. Und deshalb sehe ich es an als meine Ehrenpflicht, auch sie zu tolerieren und zu tragen. Und was mir dann noch an Zeit bleibt, außer der eigenen Gemeinde, bin ich halt auch auf Reisen.